Aber Jakob zog von Beersheba aus und machte sich auf den Weg nach Haran. Und kam an einen Ort, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stelle, legte ihn an sein Kopfende und legte sich dort schlafen. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, die berührte mit der Spitze den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub auf der Erde werden, und du sollst nach Westen, Osten, Norden und Süden ausgebreitet werden. Und in dir und deinen Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Siehe, ich bin mit dir, will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder in dieses Land zurückbringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles erfülle, was ich dir gesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sagte er: Gewiss, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sagte: Wie heilig ist dieser Ort! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und richtete ihn zu einem Gedenkstein auf, goss Öl obendrauf und nannte die Stätte Beth-El. Zuvor aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sagte: Wenn Gott mit mir sein und mich auf diesem Weg behüten wird, den ich reise, und mir Brot zu essen und Gewänder anzuziehen gibt und mich in Frieden wieder heim zu meinem Vater bringt, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich zu einem Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Gotteshaus werden, und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, hab Dank für dein Wort. Danke, Herr, dass du lebendiges Wort bist und jetzt mitten unter uns. Und danke, Herr, dass du redest. So segne Reden und Hören in deinem Namen, Herr. Amen. Ja, ist eine bekannte Geschichte, oder? Jeder, der in der Kirche groß wird, hat das irgendwann schon in der Kinderstunde sicher gehört, oder? Kann man gar nicht vorübergehen, das ist so eine tolle Geschichte, so spannend. Steckt sehr viel drinnen. Der Vorspann, denke ich, ist auch bekannt. Jakob muss fliehen. Er steht unter den Folgen seiner Schuld. Er hat sich erwiesen als Betrüger, als Ränkeschmieder, und er steht aber auch unter Gottes Gnade und Zuwendung. Und es ist die Spannung, die weite Teile des Lebens des Jakobs begleiten. Auf der einen Seite sein Charakter, seine Persönlichkeit, sein Hang zum Ränkeschmieden, zum linke Dinger drehen, und auf der anderen Seite der Zuspruch Gottes: Ich werde dich segnen, du wirst Teil meines Segenswegs sein. Und so ist die Jakobsgeschichte eine Gnadengeschichte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir so die alten Patriarchen und die Figuren im Alten Testament anschaue, der Jakob ist eine Figur, mit der kann ich mich gut identifizieren. Ich kann mich gut wiederfinden in dieser, ja, verzeiht mir die Ironie, unermüdlichen Beharrlichkeit, konsequent den falschen Weg zu gehen. Immer wieder falsch abzubiegen, immer wieder das Gute, das Gott mir gegeben hat, zu übersehen, zu ignorieren, anders zu handeln, nach meinen Plänen zu handeln. Kann mich da drinnen gut wiederfinden. Wir wissen, Jakob hat sein Elternhaus verlassen müssen. Aber wir wissen auch, er hat endlich den Segen und die Zuwendung seines Vaters bekommen. Und auch das hat Gott gewirkt. Auch das ist Gutes, dass Gott im Leben des Jakobs wirkt. Im Hebräer 11, Vers 20 lesen wir, durch den Glauben segnete Isaak Jakob und Esau. Und wer die Geschichte ein bisschen genauer kennt, weiß, dass es eine späte Einsicht des Isaaks war, ein später Glaube, nachdem er großes Erschrecken gehabt hat, dass er Gottes Willen so lange nicht erfüllt hat und den Esau unbedingt an die erste Stelle setzen wollte. Und in diesen ersten 5 Versen im Kapitel 28 geschieht im Glauben und Gehorsam und offensichtlich auch von Herzen eine Trendwende. Und am Ende des ganzen Familiendramas, das noch sehr lange dauert von der Himmelsleiter weg, können wir beobachten, dass Gott trotz all dieser Widerspenstigkeit zum Ziel kommt. Zum Ziel kommt mit Isaak, zum Ziel kommt mit Jakob, zum Ziel kommt mit dieser ganzen Familie. Und trotzdem, wenn man sich die Geschichte so durchliest, kommen immer wieder so Gedanken, was wäre denn passiert, wenn Jakob auf Gott gewartet hätte? Wenn er nicht Gott unter die Arme gegriffen hätte, dann hätte er vielleicht keinen kranken und gekränkten Vater hinterlassen, keine trauernde Mutter und keinen nach Rache sinnenden Bruder. Und so steht der Segen, den Gott selbst dann in den Versen 13 und 15 in dem Text, den ich vorgelesen habe, über Jakob ausspricht: Alles, was durch List und Trug erobert wurde, weit in den Schatten. Unser Text beginnt mit: Und Jakob zog aus von Beersheba. Und wenn man sich das so bildlich vorstellt, ganz allein da auf dem Weg, er ist endlich allein. Raus aus der Meschpucke, auf sich allein gestellt. Jakob ist nur noch mit sich und seinem Gott, aber den kennt er noch nicht. Und so hat er einen liebevollen Begleiter, aber keinen Umgang mit ihm. Und dann sagt der Text: Und siehe, eine Leiter. Jakob hat einen Traum. Und es ist ein schwerer Traum, schwer zu verstehen. Klammer auf, ein bisschen mit einem Schmunzel hätte ich auch, wenn mein Kopf auf einem Stein liegt. Aber das war anscheinend damals so. Gibt es öfter Gegebenheiten, wo das passiert. Jakob hat einen Traum. Er sieht eine Leiter, eine Rampe, eine Autobahn mit doppeltem Weg der Kommunikation. Die Engel rauschen rauf und runter, von oben nach unten, von unten nach oben. Es ist, wenn ihr so wollt, ein Segenstransportweg, ein Offenbarungstransportweg. Und der Text sagt uns, dass Gott oben am Kopfende der Verbindung steht. Und es ist auch Gott, der das Gespräch eröffnet mit diesem einsam Schlafenden. Endlich ist er ruhig gestellt, endlich an einem Ort, wo Gott mit ihm ins Zwiegespräch kommen kann. Und was sagt Gott? Gott sagt: Ich bin der Herr. Gott stellt sich dem Jakob vor. Und interessant, dass er sagt: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Ist euch das aufgefallen? Stimmt ja gar nicht, oder? Wo war der Opa? Deines Vaters Abraham. Vielleicht trägt Gott dem Rechnung, dass Jakob vielleicht immer so werden wollte wie Abraham. Vielleicht war Abraham sein großes heimliches Vorbild. Hat Jakob sich mehr zu Abraham hingezogen gefühlt als zu seinem Vater Isaak? Das wäre gar nicht so schwer zu verstehen. Beim Isaak stand er ja lang an der zweiten Stelle. Aber ich bin der Herr. Gott sagt, ich bin ein persönlicher Gott. Ich bin ein begleitender Gott. Ich begleite deine Familie schon lange. Ich bin der Gott von Personen. Ich bin der Gott, der mit diesen Personen Gemeinschaft sucht und hält. Dann lesen wir von dem Land. Jakob erhält die Verheißung eines irdischen Erbes, nämlich das Land, auf dem er liegt. Und das ist das dritte Mal, dass Gott zu einem der Patriarchen Israels von diesem Land spricht, von einem irdischen Landbesitz. Ganz konkret, ganz praktisch. Nicht als vergeistliches Prinzip eines gesegneten Lebens. Nein, dieses Land soll euch gehören. Komme, was wolle. Und dein Geschlecht, sagt Gott, das werde ich segnen. Jakob kriegt die große Zusage großer Fruchtbarkeit als Gründer einer großen Nation. Und alle Geschlechter auf Erden sollen durch sein Geschlecht, durch ihn gesegnet werden. Der geistliche Segen kommt von seinem Volk zu den Völkern. Die Messias-Verheißung wird an Jakob weitergegeben. Der Segen der Weltenheiland wird aus seiner Nachkommenschaft kommen. Und dann ein Satz, der berührt mein Herz jedes Mal wieder, wenn ich es lese. Gott sagt, und siehe, ich bin mit dir. Das ist für mich so das Überdrüber, die Zusage der Gegenwart Gottes auf allen seinen Wegen. Er sagt, ich bin dabei. Ich gehe mit dir fort und ich werde mit dir wieder zurückkommen. Ich werde dich gut wieder zurückbringen. Denn Gott sagt, bis ich alles tue, werde ich mit dir sein. Als wäre das noch nicht genug, gibt er auch noch die Verheißung der Treue, die Zusage der Erfüllung aller seiner Worte. Und Gott sagt dem Jakob ganz viel zu. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder in dieses Land zurückbringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles erfülle, was ich dir gesagt habe. Was will der Mensch mehr? Was will der Jakob mehr? Was kann sich ein Mensch mehr wünschen? Als dass Gott selber sagt, ich bin immer dabei, ich werde dich nicht verlassen. Kurz einmal tief Luft holen und denkt dran, das gilt für dich und für mich, heute, hier und jetzt, da wir mit Christus unterwegs sind, ganz genau so. Wie haben wir im Römer gelesen? Der Geist Gottes, er selber gibt Zeugnis davon, dass wir seine Kinder sind. Und Gott ist unser Vater, und ein Vater verlässt seine Kinder nicht. Ich habe mal in einer Predigt ganz großspurig, weil ich versucht habe, erklären zu wollen, wie man sich Gott als Vater vorstellen könnte. Und ich habe ganz großspurig gesagt, und ich habe heute noch Angst davor, dass das irgendwann vielleicht einmal eintritt. Ich habe gesagt, wisst ihr, wenn ich schon als begrenzter Mensch, als begrenzter Vater, begrenzt liebesfähig, begrenzt treu, begrenzt barmherzig, begrenzt gnädig, wenn ich schon aus meinem ganzen Herzen sagen kann, meine Kinder werden immer meine Kinder bleiben. Egal, was sie tun. Und damit es den Leuten damals in meiner Predigt so richtig einfährt, habe ich dann noch was dazu gesagt, und das ist der Satz, vor dem ich mich bis heute fürchte. Ich habe gesagt, und wenn mein Ältester meine Frau erschlagen wird, er wäre immer noch mein Kind. Aber Gottes Liebe zu dir und zu mir, Gottes Vaterschaft zu dir und zu mir, geht weit über das hinaus. Unvorstellbar weit. Und er zittert nicht über seine Zusagen, so wie der Freddy, der im gleichen Moment denkt, da möge Gott davor sein. Er zittert nicht, was er zusagt. Damit kommt er ans Ziel. Was er zusagt, das ist Realität. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das, was der Jakob hier zugesagt bekommen hat, dass Gott nie von seiner Seite weichen wird, dass er ihn nie im Stich lassen wird, dass er immer bei ihm ist, das trifft genauso für dich und für mich zu, die wir mit Jesus Christus unterwegs sind, die wir Ja gesagt haben zu der Art und Weise, wie er das Leben in uns leben möchte. Ich kann mir es nicht verkneifen, falls du noch nicht Ja gesagt hast zu ihm. Es gibt einen Gebetsdienst, da ist die Andrea, da ist der Klaus. Du kannst auch zu mir kommen, du kannst zu einem kommen, zu dem du ganz besonders Vertrauen hast in der Gemeinde. Wenn du noch nicht Ja gesagt hast, sag Ja, heute. Heute ist der beste Tag dafür. Auch wenn du nicht mit dem Kopf auf einem Stein gelegen hast. Sag Ja. Und erfahre diese Gewissheit, du bist Gottes Kind. Was könnte ein Mensch mehr bekommen? Das war die Einstiegsfrage zu dem kleinen Abschnitt. Den Segen des Vaters, der ihn ganz unter Gott gestellt hat, mit seinen Segenswünschen und dann das Wort Gottes selbst, dass er diesen Segen in viel größerem Maß und auf viel wunderbare Weise erfüllen wird. Mit solch einem Reisesegen, wie der Jakob das hier kriegt, ausgestattet, sollten wir ruhig schlafen, fröhlich reisen, voller Zuversicht hoffen und vorausschauen und sich diesem Gott in die Arme werfen. Was ist diese Jakobsleiter? Im Johannes 1, im 51. Vers, da lesen wir eine ähnliche oder da haben wir eine ähnliche Textstelle. Im Johannes, jetzt habe ich mir das extra anzeichen, dass ich nicht lang suchen muss und finde es trotzdem nicht. So, Johannes 1, Vers 51. Da steht, und er fuhr fort, Jesus nämlich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und hinabsteigen sehen auf den Menschensohn. Schon wieder Himmelsleiter. Und so ist es auch gemeint. Diese Leiter, das ist Jesus Christus. Unsere direkte Verbindung zu Gott. Und die Himmelspforte, auch das ist Jesus. Er sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hindurchgeht, ist beim Vater. Und so nimmt diese Traumvision den Jakob in die große Heilsgeschichte, in den Segen, den er sich so gewünscht hat. Mit hinein, und er wird Teil dieser großen Segensgeschichte Gottes. Nun, wie reagiert der Jakob drauf? Ich war versucht, einfach da jetzt Amen zu sagen und sagen, ist es nicht schön? So gesegnet ist der Jakob. Aber die Bibel wäre nicht die Bibel, wenn sie ein sehr realistisches Bild von uns Menschen zeichnen würde. Und darum ist es wichtig, dass man nur ein paar Minuten zuhört. Es gibt nämlich den Teil, wie der Jakob auf diese Segenszusage reagiert. Und der ist wichtig für uns, damit wir es nicht genauso machen. Jakobs Antwort ist eine Mischung von Glauben, aber auch Aberglauben. Von ersten Ahnungen, mit wem er es da zu tun hat, aber auch von schrecklichen Missverständnissen. Das Erste, was auffällt, er hält Gott für einen an Ort gebundenen Gott. Obwohl der ihm gerade die Reisegefährtschaft angekündigt hat, gesagt hat, ich bin immer bei dir, sagt er, ich bin auf einem heiligen Ort. Hier findet man Gott. Und so bleibt er auch lange Zeit, da ist er schon lang weg von diesem Ort Bethel, noch immer auf sich allein gestellt, weil er nicht kapiert hat, dass Gott nicht im Bethel jetzt ist auf alle Zeit und Ewigkeit, sondern mit ihm unterwegs. Er hält den Ort für heilig, bleibt bei einem Bezug zu einer Sache, statt zu einer Beziehung zu dem persönlichen Gott zu gelangen. Um mit Gott Gemeinschaft zu haben, muss er in seiner Vorstellung heilige, geweihte Orte aufsuchen, um durch sie den Zugang zum Himmel zu erhalten. Und so weiht er dann auch den Stein, auf dem er geträumt hat. Wenn ihr so wollt, er schafft ein Denkmal, eine Reliquie. Er macht Gott ein Gelübde als Antwort auf eine Verheißung. Das ist interessant. Gott sagt, das alles werde ich tun. Und was macht der Jakob? Der Jakob sagt, naja, wenn du alles das tust, dann... Sehr schreckliche Umkehrung der Situation. Verheißung braucht nichts anderes als fröhlichen, dankbaren Glauben. Keine Gelübde, kein Tun von uns. Einfach ein schlicht und ergreifendes Danke, Herr. Ja, Herr. Wenn du ganz besonders heilig bist. Halleluja, Herr. Das reicht. Gott hat schon alles zugesagt. Er sagt es zu und es wird kommen. Aber Jakob, wenn man weiterliest den Text, will für den Segen, für die Gnade, die sowieso kommt, bezahlen. Das Gelübde ist in sich selbst genau das, was solche Gelübde immer sind. Ein fürchterlicher Widerspruch. Gott hat ihm alles bedingungslos zugesagt. Jakob macht daraus eine Belohnung, die er dafür bekommt, dass er gnädigerweise, wenn Gott brav alles tut, was er von ihm erbittet, Gott zu seinem Gott macht. Und ich erfinde da gar nichts. Anders kann ich den Text nicht verstehen. Ich lese euch das nur mal kurz vor. Jakobs Antwort. Wenn Gott mit mir sein und mich auf diesem Weg behüten wird. Was hat Gott gesagt? Ich werde mit dir auf diesem Weg sein, ich werde dich behüten. Wenn Gott mit mir sein und mich auf diesem Weg behüten wird, den ich reise und mir Brot zu essen und Gewänder anzuziehen gibt und mich in Frieden wieder heim zu meinem Vater bringt, dann soll der Herr mein Gott sein. Wenn nicht, dann nicht, heißt es, oder? Also wenn ich so einen Satz sage, heißt es im gleichen Atemzug, wenn es aber dann nicht ist, dann nicht. Und die Liste, die Jakob will, ist nicht zimperlich. Aber Gott hat ihm das alles bereits in der Nacht zugesagt. Und so ist, was Jakob verspricht, eine ziemlich dubiose Sache. Die Frage ist, ist Gott wirklich so viel Gutes getan, wenn er Jakob als Gefolgsmann bekommt? Will Gott wirklich ein schönes Haus gebaut bekommen, der eben gezeigt hat, dass er ein ziemlich großes himmlisches Zuhause hat mit reichlich Dienerschaft? Wie viel muss Gott dem Jakob geben, damit er genug für sich bekommt, damit er ihm dann die 10% davon gibt? Jakob beantwortet eine Verheißung, eine Segnung mit einer Reihe von Bedingungen, schafft sich selbst Gesetze, an die er sich mit seinem Gelöbnis bindet. Das ist der Anfang der Religion. So fängt Religion immer an. Wenn du schön brav bist, dann kann Gott. Wenn du alles erfüllst, dann wird Gott. Im Gegensatz dazu steht vertrauender Glaube. Gott, ich kenne dich nicht wirklich. Ich weiß noch lange nicht alles über dich. Herr, du erfüllst das ganze Universum. Wie soll ich, kleines Menschchen, das verstehen? Aber ich vertraue darauf, dass du es gut meinst mit mir. Vertrauen ist ja nichts anderes als das Wort für Glauben. Christus, ich glaube dir, dass du es gut meinst mit mir. Kein Wenn, kein Dann. Einfach nur Glauben. Die Religion schafft Gesetze. Die Religion braucht Gelöbnisse. Und so gehen dann auch Millionen Menschen bis heute damit um. Statt dankbar Gottes Gaben im Glauben anzunehmen, wird Gott in einen Vertrag auf Gegenseitigkeit gezwängt, in eine Geschäftsvereinbarung. Und ich weiß, das ist nicht ganz so leicht zu verdauen, ich möchte euch das mitgeben an diesem Sonntag heute. Vielleicht schafft es noch einmal, eine halbe Stunde wegzuzwicken von eurem Sonntag und darüber nachzudenken, wo habe denn ich mit Gott so eine Geschäftsgebarung geschlossen. Wo laufe denn ich in meinem Leben am Gelöbnis nach? Wo holt es mich denn immer wieder ein? Und wenn du es schaffst, dann pack das Gelöbnis, pack den Vertrag, von mir aus nur in schönes Geschenkpapier und gib's ab. Das brauchst du nicht. Du bist Kind Gottes. Bist schon mit allem beschenkt. Brauchst du nichts verdienen. Nimm's einfach an. In dieser Geschäftsvereinbarung Jakobs sind außerdem ein paar interessante Fehlkonzepte und auch denen fallen wir immer wieder zum Opfer. Jakob sagt, ich will Gott, lieber Gott, ich will dir den Zehnten geben von allem, was du mir gibst. Wenn du treu bist und bei mir bleibst, wenn du mich weiterbringst, wenn du mich zurückbringst, wenn du mich bewahrst, dann kriegst du auch den Zehnten. Liebe Leute, das ist schlicht und ergreifend Betrug, was der Jakob hier tut. Denn der Zehnte gehört sowieso Gott. Der ist unverhandelbar. Wenn du so willst, der Jakob wird hier zum Hehler. Er verhandelt über Diebsgut. Den Zehnten behalten ist schlicht und ergreifend Diebstahl. Du hältst Gott, behältst Gott etwas vor, was ihm 100% zusteht. Jakob lässt sich von Gott in jeder Hinsicht mit allen Wünschen bedienen, die man sich in seiner Situation nur vorstellen kann, und behält sich dann vor, am Ende der Erfüllung zu entscheiden, dass Gott sein Gott sein soll. Das ist das nächste Fehlkonzept. Liebe Leute, wir können nicht entscheiden, ob Gott unser Gott sein soll. Das ist er bereits. Das war er von Anfang der Schöpfung an. Das wird er bis zum Ende der Schöpfung sein. Es gibt keine Alternativen zu ihm. Er ist Gott. Er ist herrlich. Er ist der Herrscher über dich, über die Welt, über das Universum. Du kannst dich nicht dagegen entscheiden. Er ist und bleibt es. Diese Option zwischen verschiedenen Alternativen, Gott und vielleicht noch ein anderer Gott oder noch so irgendwas anderes zu entscheiden, diese Alternative gibt es gar nicht. Das ist vielleicht der schwerste Irrtum, handeln, als ob es irgendeine Option in Sachen Götter für uns gibt. Als ob es außer dem lebendigen Gott, dem Vater Jesus Christus, dem Gott, der die Leiter zwischen Himmel und Erde gegeben hat, noch irgendeinen anderen Gott gäbe. Diese Wahlmöglichkeit gibt es nicht. Unser einziger Lebenszweck, unser Lebenssinn ist, in einer Beziehung mit dem lebendigen Herrn Jesus Christus zu leben. Dafür sind wir geschaffen. Das bringt die Erfüllung aller unserer Bedürfnisse. Gelöbnisse und Gelübde sind gefährlich. Meistens gehen sie von einer Voraussetzung aus, die uns nicht gegeben ist. Denn sie gehen davon aus, dass wir treu die Gelöbnisse halten. Und liebe Leute, so wahr ich hier stehe, ich habe noch kein einziges Gelöbnis in meinem Leben wirklich durchgehalten. Nicht einmal das, 6 Monate lang 1600 Kalorien zu essen. Nicht einmal das habe ich geschafft. Ich habe weniger gegessen. Nein, mehr. Nein, liebe Leute, der Einzige, der treu sein kann, ist Gott. Und dieser treue Gott, der hat dir und mir schon alles geschenkt. Glaubst du ihm das? Ist das der Hintergrund deines Lebens, deines Wirkens, deines Handelns? Der Jakob braucht von der Himmelsleiter weg, wo ihm das alles schon zugesagt ist, nur gut so 20 Jahre, bis er es wirklich checkt. Liebe Leute, so viele Jahre müssen wir nicht verschwenden. Jetzt. Und wenn du es schon gewusst hast und vielleicht im Alltag vergessen hast, jetzt. Greif zu. Es ist alles da. Du brauchst keine 20 Jahre Krampf. Du brauchst keine 20 Jahre Krieg, damit du Frieden hast in Christus. Denn der Friede ist schon da. Und das dürfen wir dankbar annehmen. Daran dürfen wir uns erinnern. Siehe, was Gott uns Gutes getan hat. Amen.